Was gibt es zum Weitererzählen aus dem Berg der wissenschaftlichen Geschichten, den wir hier tagtäglich für euch wälzen? Die Frage geht an Johannes Rostäuscher, der hat recherchiert.
Servus.
Servus.
Polarlichter und warum immer noch eine super Zeit ist, sie zu beobachten?
Ich habe schon welche gesehen.
Ernsthaft? Dazu später. PFAS, die Ewigkeitschemikalien, vielleicht eine Idee, wie man einige davon los wird, und Bienen, die von Drohnen verfolgt werden.
Wissenschaft schnell erzählt.
Hallo, ich bin Stefan Geier. Johannes, PFAS, nicht so schön, Bienen, viel schöner, Polarlichter, am schönsten. Lass uns damit anfangen. Bunte Bilder am Nachthimmel. Man braucht ein bisschen Glück, aber du hast es schon gesagt, dieses Jahr haben wir sie sogar mehrfach in Deutschland.
Zuletzt am 11. Oktober gibt es Sichtungen zum Beispiel in Baden-Württemberg. Man muss aber mal eines gleich dazu sagen, diese Fotos, die man dann immer im Internet sind, die sind viel bunter als das, was am Himmel auftaucht. Und die Kamera macht dann die Farbe dazu.
Aber wenn man den richtigen Moment erwischt, also ich habe tatsächlich einmal das Glück gehabt, im Sommer welche zu sehen, es ist schon fast unwirklich. Es hat wirklich so dieses grün-rötliche.
Wo?
Das war in Regensburg.
Ernsthaft? Grün-rötlich?
Grün-rötlich in Regensburg.
Also die NASA teilt mit, die Sonnenaktivität ist jetzt auf dem Höchststand und wird noch ungefähr ein Jahr so aktiv bleiben.
Also aktiv bleiben heißt, die spuckt dann irgendwelche Teilchen ins All, die
Elektronen,
in alle Richtungen.
Protonen, Heliumkerne, und die sind alle geladen und werden dann normalerweise, also in alle Richtungen, aber kommen auch bei uns an und werden vom Erdmagnetfeld eigentlich abgebogen Richtung Pol. Magnetfeld, elektrisch geladenes Teilchen, Richtung Pol, und treten aber mit den Luftmolekülen in Wechselwirkung, also ich sage jetzt mal vereinfacht und hoffe, dass es stimmt, die regen die kurz an, in einen höheren Energiezustand zu gehen, und wenn die wieder zurückgehen aus dem höheren Energiezustand, dann leuchtet es. Also du hast gesehen, Rot und Grün in Regensburg, das wäre Sauerstoff, also die Reaktion mit dem Sauerstoff. Stickstoff macht eher so violett. Und warum ist die Sonne gerade so besonders aktiv? Das ist auch ein krasses Phänomen. Die dreht gerade ihren Magnetpol um. Also nicht wie bei uns, da bleibt es immer weitgehend gleich, und bei der Sonne dreht sich das alle 11 Jahre um.
Und dann ist die Sonne am wildesten, am aktivsten. Und wo müssen wir genau hinschauen, wenn wir sie jetzt sehen wollen, die Polarlichter?
Blick nach Norden, und je weiter man natürlich im Norden ist, desto wahrscheinlicher sind Polarlichter. Das ist ja klar, also bei uns auf unserer Erdhalbkugel, im Süden ist es andersrum. Aber Brandenburg ist da immer zum Beispiel eine gute Adresse. Aber wie gesagt, Baden-Württemberg war am 11. Oktober. Ende September hat die Webcam vom Wallberg über dem Tegernsee, das ist also wirklich Südbayern, auch ganz prächtige rote Polarlichter aufgenommen. Also es sollte halt einigermaßen klar sein, und man muss viel Glück haben.
Aber Ausschau halten lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr übrigens mehr zu den Polarlichtern hören wollt, warum die nicht nur bezaubernd schön sind, sondern durchaus auch gefährlich sein können für uns auf der Erde, hört gerne in unseren vertieften Podcast rein, IQ-Wissenschaft und Forschung. Da waren die Polarlichter gerade erst ausführliches Thema. Link in der Beschreibung. Dann Johannes von der, sagen wir mal, Physik des Himmels zur Chemie.
Die PFAS, per- und polychlorierte Alkylverbindungen, die heißen ja Ewigkeitschemikalien. Das sind ganz viele Verbindungen, 10.000 verschiedene, das ist nicht alles eins. Und einige davon gelten als gesundheitsschädlich. Und dass die Ewigkeitschemikalien heißen, stimmt nicht ganz, die werden auch abgebaut.
Aber sie bleiben eben sehr lange in der Umwelt.
Sehr langsam, also, und weil wir so viele herstellen, reichern sie sich momentan an und sind quasi überall nachweisbar.
Wo stecken die drin?
Bekanntestes Beispiel ist eben die Gore-Tex-Jacke, aber auch im Pizzakarton, der beschichtet ist. Alles, das so Oberflächen hat, die abweisend sein müssen. Teflonpfannen, auch im Feuerlöschschaum, in dem Coffee-to-go-Becher. Also da sind die drin.
Und du hast gesagt, es gibt eine neue Idee.
Das Karlsruhe-Institut für Technologie, die machen Versuche mit diesen PFAS, und zwar mit einem Teil, das sind die Fluorpolymere. Die sind in der Gore-Tex-Jacke drin, und die haben die jetzt einfach in die herkömmliche Müllverbrennung geschmissen. Und Effekt war, dass die quasi danach so gut wie nicht mehr da waren. Die sind einfach abgebaut, mineralisiert, und zwar zu mehr als 99,99%.
Das heißt aber, wenn wir diese alten Tex-Jacken verbrennen und ja auch alle andere mit PFAS verbrennen, dann wäre das Problem gelöst?
Das haben jetzt manche Meldungen suggeriert. Aber erstens, wie schon gesagt, es gibt 10.000 solcher Verbindungen. Viele entstehen auch bei der Herstellung anderer PFAS oder beim Abbau. Und diese Fluorpolymere, die jetzt da in Karlsruhe verbrannt worden sind, die gehören gar nicht zu dem Problematischen selbst. Aber das KIT macht jetzt weitere, also das Karlsruher Institut für Technologie, die machen jetzt weitere Versuche, was zum Beispiel mit den kurzkettigeren, die sind oft die gefährlicheren PFAS, passiert, wenn die verbrannt werden. Mhm. Die Versuche sind noch nicht gemacht. Was wir jetzt lernen, PFAS sind nicht gleich PFAS und nicht jede Meldung darüber bedeutet sofort Alarm oder auch totale Entwarnung. Und das Schöne, zumindest eine Gruppe, wenn auch keine der besonders giftigen, kann offenbar sehr gut durch Hitze zerstört werden. Wer weiß, was noch rauskommt. Es ist ein Thema, das uns noch beschäftigen wird.
Jetzt hatten wir sehr schöne Polarlichter, nicht so schöne Ewigkeitschemikalien. Und jetzt geht's zu den Tieren, hast du versprochen.
Bienen. Die Verhaltensbiologen der Uni Freiburg, die wollten Bienen besser filmen.
Gibt doch schon sehr gute Aufnahmen von
Bienen. Bienenmeier mit Zeichentrick.
Auch ohne Zeichentrick gibt es schon
also sehr viel. Also die sind nicht zufrieden mit diesen Aufnahmen und haben jetzt eine Methode entwickelt, die kleben der armen Biene einen kleinen Reflektor so hinten zwischen die Flügel, also wie bei uns zwischen die Schulterblättern, und haben dann eine Drohne mit einer Kamera drauf. Und diese Kamera wiederum hat ein Infrarotlicht und dieses Infrarotlicht sucht diesen Reflektor.
Und dann fliegt der Forscher mit der Riesendrohne hinter der kleinen Biene her.
Ja, die ist so Frisbee groß ungefähr. Also ich weiß nicht, wie sich die Biene fühlt, aber es sind 12 Meter Abstand. Also möglicherweise macht es der Biene gar nichts aus. Jedenfalls wird die Drohne, den muss er tatsächlich noch per Hand steuern, aber der Fokus wird von diesem Infrarotlicht gesteuert. Das heißt, die Biene ist dauernd scharf. Hab ein paar Filme mir angeschaut. Also es gibt eine Heuschrecke, die springt, schaut toll aus. Biene schaut okay aus. Am schönsten ist eigentlich ein Hummelflug, der ist wirklich richtig lang. Die fliegt da so dreidimensional, schaut es aus, weil der weite Hintergrund ist wirklich unscharf. Dann sieht man immer wieder so Grashalme hervorkommen, wo die Hummel durchfliegt. So ein bisschen eben wie Biene Maya oder Dschungelbuch, dieser dreidimensionale Effekt. Also der ist wirklich toll.
Also guter Filmtrick oder eine Technik, um Insekten dann zu verfolgen. Aber ist das jetzt nur schön, toll, faszinierend oder kann man auch irgendwas davon lernen?
Forschung ist immer irgendwie faszinierend, aber die wollen natürlich mehr über das Leben der Bienen rausfinden, ist ja klar. Also soll auch einen höheren Sinn haben.
Wie sie aussieht, die perfekt gefilmte Biene oder wie wir gelernt haben, die perfekt gefilmte Hummel. Den Videolink findet ihr auch in den Shownotes, wie die Originalquellen aller unserer Geschichten. Die heutigen hat Johannes Rostäuscher recherchiert. Danke, Johannes.
Bitte sehr.
Ich bin Stefan Geier und sage für das ganze IQ-Team danke, bis bald.
Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.